Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Genau das wollte ich auch sagen. Ihr lieben Krampulses, kommt doch hierher, wir haben heute so viele freie Plätze. Dann passt das so gut, wenn wir heute in Gemeinschaft hier sitzen, zu dem Predigtext. Der steht nämlich im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 13, schlagt es ruhig mit auf. 1. Thessalonicher 2, ab Vers 17 bis 3, Vers 13. Und in diesem Text geht es um zwei Themen, darum habe ich ihn heute zum ersten Advent ausgesucht. Es geht um die Wiederkunft Jesu, die wird zweimal erwähnt. Und wir feiern ja Advent, um uns daran zu erinnern, dass wir auf die Ankunft Jesu warten. Advent heißt Ankunft, Jesus wird wiederkommen, es wird wieder eine Ankunft geben. Darauf warten wir, daran gedenken wir im Besonderen jetzt in der Adventszeit. Und in diesem Thema geht es sehr um das Thema Gemeinschaft. Und gerade weil wir den Vorschlag gemacht haben, dass wir uns als Gemeinde in Hauskreisen treffen, in dieser Zeit besonders der Kontaktbeschränkungen, dass wir umso mehr die Gemeinschaft versuchen zu pflegen und zu stärken, passt dieser Text so wunderbar, wo es um Wiederkunft, um Ankunft Jesu und um Gemeinschaft geht. Lasst uns jetzt auf den Predigtext hören, 1. Thessalonicher 2, Abvers 17. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen so bemüht, umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott? Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was euch an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Ja, ich hoffe, ihr konntet das spüren und hören in diesem Text, was für eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Wiedersehen herrschte hier zwischen Paulus und den Thessalonichern. Was für eine liebevolle, fürsorgliche Beziehung, wie viel Freude aneinander. Und ich frage uns, geht es uns in unserer Beziehung zur Gemeinde und zu den einzelnen Glaubensgeschwistern auch so. So wie Paulus. Vielleicht ist es bei uns eher durchmischt oder auch mal schwankend. Ja, manchmal freuen wir uns auf die Gemeinde und auf manche zu sehen, manchmal eben nicht. Wisst ihr, wir sind füreinander verantwortlich und voneinander abhängig. Erinnert euch an die Predigtreihe durch den 1. Korintherbrief. Da wurde das sehr deutlich. Wir sind füreinander verantwortlich und voneinander abhängig. Gerade auch, wenn es um Seelsorge geht, wenn es um gegenseitige Glaubensstärkung geht. Und Paulus gibt uns jetzt hier mit diesem Bericht über seine Trennung von den Thessalonichern und wie sie sich gerne wiedersehen wollten, nicht einfach nur einen interessanten Einblick. Ja, schaut mal, so war das damals bei uns. Sondern wir haben diesen Text in der Bibel, weil wir das auch so brauchen. Wir brauchen eine so tiefe Beziehung zueinander. Und vielleicht sind wir in diesem Bereich schwankend, weil wir nicht vor Augen haben, was die Gemeinde in der Tiefe bedeutet. Was Gemeinde bedeutet, was die Gemeinde in Gottes Augen ist. Wenn euch ein kleines Kind irgendwie seinen kleinen Schatz zeigt, das ist meistens irgendwas, Glasscherben oder so, ja, dann geht ihr hin und ach, ist das toll, ja. Aber ihr wisst, ja, sind nur Glasscherben. Wenn euch ein Erwachsener seinen Schatz zeigt, sein Hobby, was weiß ich, was er sich irgendwie zu Hause, sein Wagen oder so, dann seid ihr schon mehr davon begeistert, aber ihr selber sagt, ja, ich mag Fahrräder mehr. Wisst ihr, wenn Gott uns seinen Schatz zeigt, dann ist das Größte, was es gibt. Und Gottes Schatz, Gottes Augapfel, Gottes Freude, das, wofür er seinen Sohn gegeben hat, ist die Gemeinde. Gibt es etwas Größeres in dieser Welt als die Gemeinde? Die Gemeinde wird der Leib Christi genannt. Christus ist leiblich gegenwärtig durch die Gemeinde in der Welt. Die Gemeinde wird der Tempel Gottes genannt. Gott wohnt in der Gemeinde, in der Welt. Und schaut, was der Hebräerbrief schreibt. Hebräer 10, Vers 19. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt ruhig mal mit auf. Ich will im Hebräerbrief jetzt zwei Stücken lesen. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Christi Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Also will sagen, durch das Kreuz Jesu sind wir nicht nur gerettet, sondern wir haben Zugang zu Gott, Zugang zum Heiligtum. Und dann schreibt er weiter, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Was hat er hier? Hinzutreten zum Heiligtum. Mit Heilsgewissheit, freimütig vor Gott, fest im Bekenntnis, fest im Glauben, Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit und mit hingebungsvoller Liebe mit den Geschwistern verbunden. All diese Sachen. Und jetzt kommt ein Wörtchen und das müsst ihr beachten. In Vers 25, wie machen wir das? Indem, das ist dieses Wörtchen, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Was ist die eigene Versammlung? Das ist die Ortsgemeinde. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr ermahnen, das ist Seelsorge. Wir kümmern uns umeinander. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Nun, welchen Tag meinte Paulus oder der Hebräerbriefschreiber hier? Der Tag der Wiederkunft Christi. Und jetzt schlagen wir mal zwei Seiten weiter, Hebräer Kapitel 12. Und dann schaut mal, mit welchen erhabenen Bildern der Autor die Gemeinde und den Gottesdienst, zu dem wir zusammenkommen, beschreibt. Unsere Versammlung. Welche erhabene Bilder? Kapitel 12, Vers 22. Vorher hat er gesagt, das war der alttestamentliche Gottesdienst. Da haben sie sich am Berg Horeb getroffen, am Sinai. Da war ziemlich ein großes Spektakel, aber das war alles nur äußerlich. Aber passt auf, was jetzt passiert. Wo kommen wir hin? Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Gemeint ist hier wieder die Gemeinde, ja, der irdische Wohnort Gottes. Zu den Zehntausenden von Engeln. In der Gemeinde haben wir nicht nur miteinander Gemeinschaft, sondern mit den Engeln, die umgeben uns, sie dienen uns. Vers 23, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Die Gemeinde der Erstgeborenen, Jesus ist der Erstgeborene par excellence. Und wir haben Anteil an Jesus und sind deshalb auch Erstgeborene. Und wer empfängt das volle Erbe? Der Erstgeborene. Wir sind Miterben Christi. Dann geht es weiter. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Also wir teilen in der Gemeinde auch die Gemeinschaft mit denen, die uns schon vorausgegangen sind im Glauben, die jetzt schon im Himmel sind. Der Geist, der durch sie strömt, strömt auch durch uns. Und dann zu Vers 24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Vorher war noch, ich habe noch zu Gott, dem Richter vergessen, zu Gott, dem Richter über alle. Wir kommen in der Gemeinde zu dem Richter, aber ohne Angst, weil wir wissen, das Gericht ist schon getragen. Und dann zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Also zur Quelle all unserer Hoffnung, unseres Glaubens, unserer Liebe. Und das Letzte, was er sagt, zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Abels Blut schrie nach Vergeltung. Und Jesu Blut zeugt in alle Ewigkeit davon, dass uns vergeben worden ist und dass wir Frieden haben mit Gott. In der Gemeinde, im Leib Christi, in der Wohnung Gottes, kommen wir zu diesen sieben herrlichen Realitäten, zur Stadt Gottes, zu den Milliarden von Engeln, zu unseren Mitgläubigen, zu Gott, zu den Heiligen der Jahrhunderte, zu Jesus und zur Vergebung. Ein Theologe schreibt, wenn das nicht zu einer Quelle der Dankbarkeit in unseren Herzen wird und die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit der sichtbaren Gemeinde hervorruft, dann wird nichts anderes in der Lage dazu sein. Und wisst ihr was? Das sah Paulus, als er an die kleine, verfolgte und verarmte Gemeinde in Thessalonich dachte. Die paar Geschwister, die dort waren. Die er zurücklassen musste, von denen er getrennt wurde durch Verfolgung. Oh, wusste, jetzt kriegen die auch Verfolgung zu spüren. Das sah er, als er an sie dachte. Und deshalb schreibt er, wir aber Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Das ist mein erster Punkt heute zu diesem Text. Das ist die erste Aufforderung an uns von diesem Text. Sucht einander. Sucht einander. Und wir können ruhig diese kleine Vorsilbe davor setzen. Besucht einander. Sucht einander. Also Paulus, der schreibt hier, wir waren getrennt von euch und wir sind getrennt von euch. Und dieses Wort ist ein sehr starkes Wort für Trennung. Das heißt nicht einfach nur, ja, wir sind mal auseinandergegangen. Das heißt, man ist voneinander geraubt worden. Dort steckt sogar das Wort für Waise drin. Eine Waise, ein Kind ohne Eltern. Wir waren wie Waisen, als wir von euch getrennt waren. Hier ist die Familie auseinandergerissen worden. Das ist das, was Paulus hier gespürt hat. Und seitdem will er sie wiedersehen, versucht irgendwie an sie heranzukommen, ihnen zu dienen, ihnen zu helfen, aber es hat nicht geklappt. Und gleichzeitig hat er von ihnen keine Nachricht bekommen, nichts gehört. So, jetzt stellt euch mal vor, das junge Paar, was ein junges kleines Kind zu Hause hat, es ist der erste Abend, wo sie sagen, heute gehen wir mal wieder aus. Wir haben einen guten Babysitter, der kommt und passt auf. Der kennt unser Kind schon. So. Und jetzt trotzdem das Kind weint, als Mama und Papa weggehen. So, fürs Kind ist es hart, aber der Babysitter ist da. Und jetzt sitzen sie im Restaurant und es könnte so schön sein, der erste Abend mal wieder mit dem Ehepaar im Restaurant, aber das Kind weinend zurückgelassen. Bis dann endlich die erlösende SMS kommt vom Babysitter. Ja, das Kind lacht wieder, alles ist gut. Jetzt können wir den Abend wieder genießen. Paulus hat seine weinenden Kinder zurückgelassen und hat keine Nachricht von ihnen. Das ist die Situation, in der er ist. Er macht sich Sorgen um sie. Und dann irgendwann schickt er eben Timotheus zurück. Er sagt, ich gehe jetzt lieber alleine nach Athen in die nächste riesengroße Herausforderung, in die nächste gigantische geistliche Herausforderung. Das mache ich lieber alleine, da auf dem Areopag in Athen, wo sie alle sind, die großen Philosophen der Welt. Und du gehst zurück zu der kleinen Gemeinde nach Thessaloniki. Das ist jetzt wichtiger. Und dann hört er von ihnen, dass die Thessalonicher sich auch nach ihm sehen. Dass sie ihn gerne wiedersehen wollen, dass sie sich auch um ihn sorgen. Dass sie Paulus nicht irgendwann abgeschrieben haben, weil er sich eben scheinbar dann doch nicht um sie kümmert, dass sie irgendwie vielleicht sogar dann im Glauben gezweifelt haben, wie kann das alles sein? Ich dachte, mit Jesus wird alles besser. Im Gegenteil, nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Trost für Paulus war. Welche Freude diese Botschaft für ihn war. Schaut mal Vers 7. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Paulus wurde von Stadt zu Stadt verfolgt. In Korinth ist er auch schon wieder aus der Synagoge rausgeschmissen worden. Was hatte der für ein Leben? Und welches, was, das war jetzt sein Trost, dass die Thessalonicher fest im Glauben standen. Das war sein Trost. Das gibt ihm wieder neue Energie. Schaut mal, was er im nächsten Vers schreibt. Vers 8. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn nun leben wir. Jetzt kann ich wieder atmen. Jetzt kann ich wieder leben. Jetzt kann ich wieder meine Arbeit machen. Weil ich weiß, meine Glaubensgeschwister stehen fest im Herrn. Wenn Paulus so sehr diese Gemeinschaft und auch diesen Glaubensaustausch, diese gegenseitige Stärkung und Ermutigung brauchte, wenn Paulus das brauchte, wie viel mehr brauchen wir das? Deshalb sucht einander, besucht einander, schafft euch Gelegenheiten für geistlichen Austausch und Anteilnahme. Und wisst ihr, was das in euch bewirken wird? Das, was es bei Paulus bewirkt hat. Das, was es bei den Thessalonichern bewirkt hat, Freude, das wird Freude bewirken. Wenn ihr Anteil habt am Glaubensleben des anderen, wenn ihr merkt, ja, er steht fest und er hat manches Tal durchwandert, aber er ist fest im Herrn, das wird bei euch Freude bewirken, das wird euren Glauben stärken. Das ist die zweite Aufforderung dieses Textes an uns. Die erste war, sucht einander, und das zweite ist jetzt, freut euch aneinander. Und wir freuen uns doch an Gemeinschaft. Heute früh im Nachrichten und die ganze Woche rauf und runter ist doch jetzt immer das Thema, wie wird das jetzt zu Weihnachten werden? Wenn es eben dieses Jahr nicht so wird wie gewohnt, wenn wir nicht diese Gemeinschaft mit der ganzen Familie haben können. Ich finde das erschütternd, ich finde es schrecklich, dass es nicht gehen soll. Weil es so wichtig ist und heute früh im Radio kam, ja, es ist so wichtig, dass man sich wirklich von Angesicht zu Angesicht sieht. Dass man wirklich merkt, wie reagiert der andere mit seinem Gesicht auf mich. Und für die meisten ist es hoffentlich, Gott sei Dank, eine alltägliche Erfahrung, diese Freude an Gemeinschaft, weil sie halt eine Familie haben. Aber für die Einsamen ist es eine seltene und sehr wertgeschätzte Erfahrung. Aber wisst ihr was? So schön wir vielleicht Gemeinschaft empfinden und uns darauf freuen, mit Leuten zusammen zu sein, das genießen, vielleicht auch im Nachgang noch genießen können. Schaut mal, welchen Rang Paulus der Gemeinschaft gibt. Die Verbundenheit mit der Gemeinde. Welche Bedeutung das, welche Freude das bei Paulus bewirkt. Schaut mal Vers 19. in Kapitel 3. Denn, Vers 19. Also, denn, nimmt Bezug auf den Vers vorher. Ich wollte euch unbedingt sehen, ich wollte so gern wieder bei euch sein, ich habe mich so gesorgt um euch, ich will Gemeinschaft haben. Warum? Denn, ja, wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Und dann noch Kapitel 3, Vers 9. Denn was für ein Dank können wir vor euretwegen vor Gott abstatten für all die Freude, die wir euretwillen haben vor unserem Gott. Die Freude, die wir aneinander haben dürfen, haben sollen, die geht weit über das hinaus, was wir uns darunter vorstellen oder was unserer Erfahrung entspricht. Die Thessalonicher sind bei dem triumphalsten und herrlichsten Moment der ganzen Weltgeschichte, nämlich bei der Wiederkunft Jesu, die Hoffnung und Freude und Krone von Paulus. Wenn Paulus vor Jesus stehen wird, dann wird was seine große Freude und Ruhm sein? Die Thessalonicher, die Gemeinschaft, die er mit ihnen haben durfte. Die Glaubensstärkung, die er ihnen geben durfte. Versteht ihr, wie viel Wert hat unser Investment in Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern? Wie viel Wert hat das? Es ist nicht nur, dass die mal einen schönen Abend hatten oder wir. Unsere Hilfe zum Glaubenswachstum unserer Glaubensgeschwister, zum standhaften Aushalten in Anfechtung, unsere Treue und Liebe hat einen ewigen Wert. Und das darf unsere Motivation zur Hingabe zu unseren Geschwistern sein. Und was ist jetzt das ganz Konkrete, der ganz konkrete Inhalt, der Grund der Ehre und Freude von Paulus? Das ist ihr standhafter und fruchtbarer Glaube. Den beschreibt er in Kapitel 1 und 2. Geht es nur darum, Mensch, ich bin einfach nur total erfreut darüber und erstaunt, was ihr für ein Zeugnis seid, wie standhaft ihr seid in all diesen Bedrängnissen. Und ich durfte dazu beitragen. Halleluja. Die Krone, die steht natürlich für den Sieg, die steht für Ehre. Sie ist eine Bestätigung des treuen und wirksamen Dienstes von Paulus an seinen Glaubensgeschwistern. Und diese Krone wird er natürlich dann, wenn Jesus wiederkommt, ihm zu Füßen legen. Wie alle Kronen ihm zu Füßen gelegt werden in der Offenbarung. Ihm gebührt alle Ehre. Die Glaubensfrüchte, die Krone, die du Jesu zu Füßen legst bei seiner Wiederkunft, die besteht nicht nur aus deinen eigenen Glaubensfrüchten, aus deiner eigenen Treue und Liebe, sondern auch aus der Treue und Liebe deiner Glaubensgeschwister, zu denen du in deiner Gemeinde beitragen darfst. Freut euch aneinander, das will sagen, eure Freude, euer Verlangen soll es sein, dass deine Schwester und dein Bruder im Glauben wachsen und in Anfechtung gestärkt werden. Und wisst ihr was? Wir alle erleben Anfechtung. Es ist nicht so, dass wir sagen können, ach naja, denen geht es immer so gut, der hat ja nie was zu beklagen, die haben ja immer alles, was sie brauchen, der macht immer so einen fröhlichen Eindruck. Alle stehen in Anfechtung. Jeder hat Anfechtung. Verschiedenste Art natürlich, jeder hat Anfechtung. Paulus ermahnt an anderer Stelle die Philipper zum standhaften Ausharren im Glaubenskampf. Und dann sagt er, Philipper 2, Vers 16, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm am Tag des Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, wenn es mich auch alles kostet, wenn ich auch viel opfern muss für euch, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Wenn wir einander uns im Glauben beistehen und Anteil geben, dann werden wir unsere Freude in Ewigkeit mehren und Jesus verherrlichen. Und darum, wenn du den anderen in Not und Bedrängnis oder in Anfechtung oder in Sünde siehst, dann schau nicht zu. Kennen wir ja so, dass es dann so eine betretene, peinliche Stille ist, dass man dann lieber dem anderen aus dem Weg geht. Sondern dann sprich ihn an, dann widme dich ihm, dann opfere ihm deine Zeit und dein Ohr, dann öffne ihn deinem Haus oder dann geh ihn besuchen. Sucht einander und freut euch aneinander. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt. Sorgt füreinander. Sorgt füreinander. Was schreibt der Paulus hier, der Apostel Paulus im ersten Kapitel, im dritten Kapitel, Vers 1? Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Dann spricht er von diesen ganzen Bedrängnissen, die gekommen sind. Und warum er sich so sorgt. Paulus wusste, dass nicht nur er als Apostel, sondern eben früher oder später auch die Gemeinde in Thessalonich großen Anfeindungen und Bedrängnissen ausgesetzt sein würde. Zum Beispiel würden dort viele und haben dort viele ihre Arbeitsgrundlage verloren, weil sie eben nicht mehr bei dem Götzendienst mitmachen konnten. Das heißt, sie konnten nicht mehr zur Götzenfeier der jeweiligen Handwerksgilde oder Handelsgilde gehen. Und dann wurden sie natürlich ausgeschlossen, dann wurden sie isoliert, dann haben sie keine Aufträge mehr bekommen. Ganz einfach. Und wenn du keine Aufträge mehr hast, dann musst du gar nicht verfolgt werden von oben. Da bist du arm, da hast du nichts mehr zum Leben. Was machst du denn dann? Ja, ihr, warum seid ihr nicht mehr mit dabei? Warum macht ihr nicht mehr mit? Ihr denkt wohl, ihr seid was Besseres. Ihr seid wahrscheinlich eine gefährliche Sekte. Ihr seid Unruhestifter und so weiter. Da kann man schon im Glauben zweifeln. Da kann man schon an Christus zweifeln, wenn es so viele Probleme im Leben auf einmal gibt. Wir werden heute in Deutschland natürlich auf eine andere Art und Weise bedrängt. Jedenfalls meistens. Aber auch wir merken, dass es im Leben, im Glaubensleben nicht ohne Kämpfe geht. Da sind eben auf einmal Zweifel da. Da bittet man seit langem für diese eine Sache, die doch wirklich gut ist und wirklich doch nach Gottes Willen sein müsste, und Gott erhört einen nicht. Da sind die Schicksalsschläge, dass einem vielleicht ein lieber Mensch verlässt, dass er aus dem Leben gerissen wird. Oder das ist der Kampf mit der Sünde, der nicht nachlässt, der nicht schwächer wird, der immer wieder uns dazu führt, dass wir fallen. Das ist Streit in der Ehe. Da geht auf einmal ein Riss durch die Familie. Da steckt man eben im Glaubenstief. Auf einmal. Kam vielleicht schleichend, jetzt ist man mittendrin. Wisst ihr, Paulus weiß, es geht nicht nur darum, dass Menschen irgendwie zum Glauben kommen. Dass man sagen kann, ja, die sind ja gerettet, ja, die sind ja gläubig. Solange sie gläubig sind, ist ja alles gut. Es geht darum, dass sie geistlich wachsen, dass sie im Glauben gestärkt werden, dass sie nicht untergehen unter diesen Bedrängnissen. Und darum hat er so große Anstrengungen unternommen, die Thessalonicher wiederzusehen. Darum hat er jetzt Timotheus hingeschickt. Darum schreibt er jetzt diesen Brief. Und wir, wisst ihr, wir haben es oftmals so viel leichter, um uns umeinander zu kümmern. Füreinander zu sorgen. Und welchen Aufwand betreiben wir? Mit was willst du dich bei der Wiederkunft Christi rechtfertigen, warum du andere und dich selbst des großen Segens der Gemeinschaft beraubt hast oder oftmals beraubt hast? Mit was willst du dich rechtfertigen? Paulus wird sagen, ich wurde verfolgt, ich wurde vertrieben, ich wurde verprügelt. Ich hatte kein Auto, kein WhatsApp und keine E-Mail. Und außerdem waren da hunderte von Frischbekehrten in Korinth, um die ich mich echt kümmern musste. Aber dann habe ich trotzdem das, was ich machen konnte, gemacht. Ich habe ein Opfer gebracht, ich habe meinen besten Mitarbeiter, meinen Sohn im Glauben, nach Thessalonich gesandt. Und er hat ihn oft weggeschickt, seine Mitarbeiter. Was werden wir sagen? Ich war zu kaputt. Das ging mich auch irgendwie auch nicht richtig an bei dem anderen. Der kann ja auch mal was sagen. Es gab zu wenig Anknüpfungspunkte, zu wenig Gemeinsamkeit und außerdem gab es da auch theologische Unterschiede, die uns voneinander abgehalten haben. Und wisst ihr, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Letztlich wird Gemeinschaft immer durch dasselbe angegriffen. Das ist unsere eigene Selbstsucht. Das ist unser Egoismus. Und brauchen wir uns auch nicht wundern, dass das so ist. Gemeinschaft ist so wichtig für uns. Geistliche Gemeinschaft. Austausch im Glauben. Ich weiß, dass man alle mögliche Gemeinschaft überall haben kann. Momentan nicht, aber normalerweise schon. Geistliche Gemeinschaft ist so wichtig für uns, dass sie sehr hart umkämpft ist. Seht mal, was Paulus nicht geschrieben hat. Gott hat mich in seiner Souveränität von euch getrennt. Aber ihr wisst ja, alle Dinge müssen euch zum Besten dienen. Deshalb konnte ich nicht kommen. Euer Paulus. Tschüss. Hätte er machen können. Was schreibt er? Der Satan hat's verhindert. Der Satan will tiefe geistliche Gemeinschaft zwischen uns verhindern. Wisst ihr warum? Weil er weiß, dass wir, wenn wir diese geistliche Gemeinschaft haben, ihn abwehren können. Standfest sind im Glauben. Der Satan liebt Unverbindlichkeit. Und er gebraucht sie wie ein Virus, um tiefere Gemeinschaft unter uns zu verhindern. Das ist ein ideales Mittel. Unverbindlichkeit. Seht die Freude des Paulus an Gemeinschaft, an seinen Glaubensgeschwistern. Und das muss auch mehr und mehr unsere Freude und Sehnsucht werden. Und Paulus hat dafür eindringlich gebetet, weil es eben umkämpft war. Und wir sollen es auch machen. Wir müssen füreinander beten. Das ist der vierte und letzte Punkt. Also sucht einander, freut euch aneinander, sorgt füreinander. Und jetzt das vierte, betet füreinander. Vers 10, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst, aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Unsere Gemeinschaft wird vom Satan verhindert und bekämpft. Und darum müssen wir Gott bitten, dass er uns hilft. Dass er uns überströmend werden lasse in Liebe zueinander. Wenn unsere Liebesflamme eben nur so klein ist, dann ist die eben auch sehr schnell weggedämpft. Wenn unsere Liebe überströmend ist, ja, da kann man der keinen Einhalt gebieten. Gott muss diesen Virus der Unverbindlichkeit und des Konsumdenkens und der Selbstsucht mit seiner Liebe bekämpfen und vernichten. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir leben im Advent. Und wir stehen nicht alleine. Wisst ihr, wir sind Teil der großartigsten Einrichtung, die die Welt je kannte. Wir hier. Die paar Hanseln, die wir uns hier im Ladenlokal im Schloss bei 16 treffen, sind Teil der großartigsten Einrichtung, die die Welt je gesehen hat. Und darum sucht einander, freut euch aneinander, sorgt und betet füreinander, um so für die Rückkehr Jesu bereit zu sein. Er wird kommen, das hat er gesagt. Und so sind wir für ihn bereit. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Gemeinschaft und für die Liebe und Fürsorge, die wir durch unsere Glaubensgeschwister hier erfahren dürfen. Wir danken dir, Herr, für die Dienste, die sie für uns tun, für die Hingabe, für ihre Treue, für die Vergebung, die wir empfangen dürfen. Und wir wissen, all das kommt von dir. Sie sind Segenskanäle deines Segens für uns. Wir danken dir für die Gemeinde. Wir danken dir, dass du selbst dich hingegeben hast, um uns zu erretten, zur Familie Gottes zu machen. Aber du siehst auch unsere Schwäche und unseren Egoismus. Du siehst die Unverbindlichkeit. Du siehst, wie oft wir uns um uns selbst statt um dich und dein Volk drehen. Und so bitten wir dich um Wachstum der Liebe. Und dass wir so wirklich ein Liebeszeugnis in der Welt sein können. Dass die Welt nicht nur aus unserem Mund das Evangelium hört, sondern dass sie an uns und unserer Gemeinschaft auch sehen kann, wohin es führt. Zu dieser überfließenden Liebe. Und das bitten wir dich zu deiner Ehre. Amen.